Schönen guten Morgen von mir nochmal. Ich stand ja hier schon mal, fällt mir gerade ein. Hab mich auch schon gesehen. Also schön, dass ihr da seid. Und richtig cool, dass wir heute in eine neue Predigtreihe starten können. Mich freut es immer, wie Norbert immer so begeistert ist, wenn eine neue Predigtreihe startet. Und ich weiß, manche finden das auch schön. Und alle anderen, ihr werdet noch begeistert werden, sage ich jetzt einfach mal. Also, Norbert hat schon gesagt, wir starten in die neue Predigtreihe, die da heißt Begegnungen mit Jesus. Wir haben ja 4 Berichte im Neuen Testament, die Evangelien, die von Begegnungen erzählen, die Jesus mit Menschen hatte. Und wir wollen in den nächsten Wochen 6 dieser Begegnungen anschauen. Das sind natürlich nicht alle, aber 6 haben wir rausgegriffen. Und dabei können wir sehen und entdecken, wie Jesus war. Wie er auf Menschen zugegangen ist, wie er sie angesehen hat, was er zu ihnen sagte, wie sie reagiert haben und was er wieder gesagt hat und so weiter. Und dadurch hat Jesus in einer sehr klaren und deutlichen Art gezeigt, wie Gott ist. Wir fragen uns vielleicht manchmal, Mensch, Gott ist so weit weg oder wir können ihn nicht sehen, wie ist er denn eigentlich? Aber Jesus hat es so nah uns gezeigt, weil er Mensch wurde und weil er auch den Menschen begegnet ist, ganz hautnah, ne? So direkt gegenüber. Und Jesus hat einmal gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also wir sehen an diesen Begegnungen, wie Gott ist. Und wir glauben auch, dass Jesus heute noch Menschen begegnen möchte. Und er möchte uns begegnen und er möchte dir begegnen. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen aufgestanden bist und gedacht hast, ja, heute begegne ich Jesus im Gottesdienst. Vielleicht hast du das gedacht, vielleicht auch nicht. Aber was denkst du? Stell dir doch mal vor, du gehst nach dem Gottesdienst raus aus dieser Tür und die Schwingtür geht auf und da steht dann Jesus vor dir und sagt, hallo. Was denkst du? Was würde dann passieren? So, was würde er zu dir sagen? Was würdest du fühlen? Vielleicht in einen steigt so eine Vorfreude auf und dann denkt, oh je, was wird er mir dann so sagen? Aber Jesus möchte dir begegnen. Und auch wenn wir ihn nicht sehen können, natürlich nicht so Angesicht zu Angesicht, ist er uns trotzdem ganz nah. Wir wollen heute eine der ersten Begegnungen anschauen, die wir finden in den Evangelien. Und zwar, darfst du die nächste Folie einmal anklicken, mein Titel heute heißt Komm, folge mir nach. Und wer die Geschichten aus der Bibel kennt, weiß, es geht um die Berufung der ersten Jünger. Jesus war ja unterwegs mit 12 Jüngern und es gab auch ein paar Berichte, wo es so diesen Einstieg erklärt, wie es denn überhaupt dazu gekommen ist. Und wir wollen heute lesen aus Markus 1, Verse 16 bis 20. Eines Tages, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlang ging, sah er Simon und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz aus, denn sie waren Fischer. Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Nicht weit davon entfernt sah Jesus die Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes. Sie saßen in einem Boot und flickten ihre Netze. Auch sie forderte er auf, mit ihm zu kommen. Und ohne zu zögern ließen sie ihren Vater Zebedäus bei den Tagelöhnern im Boot zurück und gingen mit ihm. Ich weiß nicht, wie oft du diesen Bibeltext schon gelesen oder gehört hast. Vielleicht hast du auch mal einen Jesusfilm angeguckt, da wird es ja auch immer gezeigt. Und ich habe schon gemerkt, je öfter wir etwas hören und sehen, das ist auch in natürlichen Dingen so, desto normaler wird es ja für uns. Und ich merke das auch immer wieder bei Bibeltexten, die ich mehrmals gelesen habe, das ist irgendwie normal, dass das passiert, weil das weiß man ja, dass das schon passiert. Aber ganz ehrlich, das ist doch eine höchst seltsame Situation, oder? Also ich finde sie ganz bizarr eigentlich. Jesus ging am See Genezareth spazieren, dann sieht er die 2 Brüder, dann sagt er, komm, folgt mir nach und die schmeißen alles hin und gehen ihm hinterher. Also so stelle ich mir das vor. Eigentlich ist es total seltsam, oder? So, komm, stell dir mal vor, Jesus kommt in deine Arbeitsstelle, komm, folg mir nach und du schmeißt was auch immer, was ist dein Arbeitsmaterial? Genau, Laptop zu, die meisten Laptop zu. was auch immer, Mauerkelle weggeschmissen und du verlässt deine Arbeit. So müssen wir uns das ja eigentlich vorstellen. Jesus überredet sie dabei nicht. Er verspricht ihnen kein Geld. Er verspricht ihnen keine Rentenversicherung, keine besonderen Leistungen. Er verspricht ihnen kein Ansehen oder kein Ruhm, aber sie kommen trotzdem sofort mit. Und dieses sofort finden wir ja zweimal in diesem Bibeltext. Sofort folgen sie ihm nach und lassen alles hinter sich. Und aus den anderen Evangelien können wir erahnen, dass dies nicht die erste Begegnung war, die Jesus mit den Jüngern hatten. Das wissen manche, er hat sie auch schon vorher mal getroffen, sie haben gewusst, wer da kommt. Aber nichtsdestotrotz entscheiden sie sich, alles hinter sich zu lassen und Jesus hinterherzugehen. Und ich möchte heute mal einen Satz, schon ein recht kurzer Bibeltext eigentlich, gell? Aber ich möchte diesen Bibeltext nochmal komprimieren auf einen Satz, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und zwar ist es der Satz, Jesus ruft Menschen heraus, ihm nachzufolgen. Ganz einfach. Jesus ruft Menschen heraus, ihm nachzufolgen. Und wir wollen das heute mal so in drei Abschnitte teilen. Da geht es erstmal darum, dass Jesus ruft, danach geht es um das Herausrufen und danach geht es um das Nachfolgen, ganz praktisch auch für uns. Und vielleicht kommen wir ein bisschen auf die Schliche, warum die Jünger denn wirklich tatsächlich so sofort ihre Netze hingeschmissen haben. Das Erste, Jesus ruft Menschen heraus, ihm nachzufolgen. Wir haben in dem Bibeltext ja gelesen, wie Jesus seine ersten vier Jünger herauffordert, ihm zu folgen. Wir finden in der Bibel tatsächlich noch die Geschichten von drei weiteren Jüngern, wie Jesus beruft. Allen ist eine Sache gleich, und zwar, dass Jesus sie selbst gerufen hat. Die Frage ist ja jetzt, warum ist das so besonders? Ist doch klar, dass Jesus sie ruft, denken wir vielleicht. Zum einen muss man sagen, und jetzt nehme ich euch ein bisschen rein in die Zeit des damaligen Israel. Man muss sagen, dass Jesus tatsächlich nicht Nachfolge und auch nicht Jüngerschaft erfunden hat. Vielleicht ist das dem einen oder anderen neu. Er war tatsächlich nicht der Erfinder von Jüngerschaft. Tatsächlich sah man zur Zeit von Jesus regelmäßig irgendwelche Rabbis, was Lehrer bedeutet, die ihre Jünger, also ihre Schüler, um sich hatten und die durch die Gegend marschiert sind. Also als Jesus da mit seinen 12 Freunden durch Galiläa spaziert ist, war er nicht der Einzige, sondern es gab es immer mal wieder, dass ein Rabbi mehrere Schüler um sich scharte. Zum anderen muss man sagen, dass Jesus durch seine Art, wie er die Jünger berufen hat, von Anfang an einen sehr deutlichen Unterschied gemacht hat. Denn wie wurde man denn eigentlich der Jünger eines Rabbis? Und dazu werfen wir einen kurzen Blick auf das damalige Bildungssystem der Juden. Seid ihr bereit? Interessiert euch das? Ich finde sowas höchst interessant. Also, passt auf. Wir fangen unten an. Wir merken schon, den Juden war damals Bildung schon enorm wichtig. Und man denkt, das ist ja schon so lang her, gell? Da hat man manchmal eine Vorstellung, keine Ahnung, wir sind heute die Schlauen oder sowas. Jetzt passt mal auf, was die gelernt haben. Also, die Kinder, die sind im Alter von 5 Jahren in die Synagoge in den Unterricht gegangen. Und zwar hat man das dort Bet Sefer genannt. Bet ist Haus. Ne? Bet Sefer bedeutet Haus des Buches. Ich habe noch gar nichts aufgeschrieben. Also ich glaube Haus des Buches. Okay. Und bis sie 10 Jahre alt waren, blieben sie dort und sie haben dann natürlich Lesen und Schreiben gelernt. Und Achtung, nach diesen 4 Jahren Grundschule konnten sie die 5 Bücher Mose auswendig. Wer kann das? Okay, wer ist über 10? Okay, also das zu dem Thema, wir sind heute alle so schlau. Gell? Also, danach ging es weiter, Bet Talmud, wo die Kinder besonders über die Auslegungen der Tora sprachen. Und nach dieser Zeit gingen die meisten dann wieder zurück zu ihren Familien. Sie waren währenddessen auch schon bei ihrer Familie, aber haben dann angefangen zu arbeiten. Okay, in die Landwirtschaft oder sie haben den Beruf ihres Vaters erlernt und so weiter. Oder die Mädchen auch bei der Hausarbeit geholfen und so weiter. Es Also nur die Schlausten der Schlausten, die Klügsten der Klügsten, die durften weitermachen. Okay? Und dann ging es weiter für sie zum Bet Midrasch. Da ging es darum, wie legt man Schriften aus? Wie interpretiert man sie für den Alltag? Und Achtung, im Alter von 17 Jahren kannten viele von diesen Kindern das gesamte Alte Testament, wie wir es haben, auswendig. Also, wir sehen, sie haben echt gut gelernt. Und dann ging es nur für die Klügsten der Klügsten, für die Schlausten der Schlausten, für die Fleißigsten der Fleißigen weiter. Nur die Besten, die durften sich bei einem Rabbi bewerben. Okay? Das heißt, sie haben sich einen Rabbi gesucht, den sie gut fanden. Dann haben sie sich bei ihm angemeldet. Dann wurden sie geprüft. Und dann vielleicht, aber nur vielleicht, hat der Rabbi zu ihm gesagt, komm, folge mir nach. So lief es damals. So, was macht jetzt Jesus? Jesus geht am See Genezareth spazieren, sieht da zwei einfache Fischer und sagt denen einfach, komm, folgt mir nach. Das ist doch ein krasser Unterschied, oder? Einfache Leute, die vielleicht nur wenige Jahre zur Schule gegangen sind, die weder Wissen noch besondere Fähigkeiten vorzuweisen hatten. Und Jesus ruft sie heraus, ihm zu folgen. Nicht die Jünger wählten ihn aus, so wie das eigentlich üblich war, sondern Jesus tat es. Und dann macht mir ja folgender Bibelvers für mich auch noch mehr Sinn. Und zwar lesen wir in Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt und was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Jesus macht ganz klar, ich rufe euch. Es ist nicht euer Verdienst. Ihr müsst nicht irgendwie erst besonders viel verstanden haben, besonders viel wissen, besonders toll sein, irgendeinen Charakter aufzeigen, der vorzeigbar ist. Ich rufe euch in die Nachfolge. Und dieser Grundsatz gilt auch heute noch. Wenn du schon Jesus nachfolgst, dann ist der Startpunkt nicht deine Entscheidung für Jesus. Tatsächlich nicht. Der Startpunkt ist das Rufen von Jesus. Jesus hat dich gerufen und es gilt für jeden Einzelnen, dass Jesus dich ruft oder gerufen hat. Egal, ob du es ganz deutlich gehört hast und so eine Lebenswende erlebt hast oder einfach als Kind immer mitgeschleppt worden bist und dann dein eigenes Ja gefunden hast. Jesus ruft dich. Und zwar, weil er dich dabei haben möchte. Ganz persönlich. Dazu braucht es wie bei den Jüngern keine Vorleistung, kein Vorwissen, keinen besonders tollen Charakter. Es braucht einzig und allein sein Rufen. Das ist der Startpunkt von jeder Jüngerschaft. Sein Rufen. Sag nicht, ja, meine Entscheidung ist der Startpunkt. Nee, Jesu Rufen ist der Startpunkt. Es ist, als ob Jesus gesagt hat, gib mir 12 einfache, normale Menschen, mit ihnen werde ich die ganze Welt verändern. Mich fasziniert es immer wieder, wen Jesus da denn ausgesucht hat. Er hätte doch viel bessere nehmen können, oder? So aus menschlicher Sicht. Aber Jesus nahm die einfachen Menschen. Wir sollten mal nicht so sehr daran denken, was wir sind, als vielmehr daran, wer Jesus ist und was er aus uns machen kann. Du bist nicht zu klein oder zu unwichtig oder zu unbegabt. Jesus ruft dich. Und mit diesem Wissen, wie das denn damals funktioniert hat mit dem Rabbi und mit seinen Schülern, kann ich ein bisschen mehr verstehen, warum die Jünger so begeistert aufgesprungen sind. Weil für sie hat sich eine Chance ergeben, wo sie gedacht haben, die wird sie nie ereilen. Sie werden nie die Chance haben. Sie sind diese ganze Bildungsstufe nie, ich weiß nicht, wo sie abgebrochen haben, wo sie rausgestiegen sind. Aber sie wussten, das wird nie, es ist ein unerreichbares Ziel. Aber jetzt merken sie, Jesus kommt und ruft sie. Nichtsdestotrotz haben sie ja alles verlassen. können wir uns auch nicht so einfach jetzt vorstellen. Und deswegen schauen wir uns mal den zweiten Teil von dem Satz an. Jesus ruft Menschen heraus, ihm nachzufolgen. Petrus hat mal im Gespräch mit Jesus gesagt, wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Wir haben alles verlassen. Also ihnen war das ruhig auch sehr bewusst, dass sie alles verlassen haben. Und was haben sie alles verlassen? Sie haben ihren Beruf aufgegeben, ihre Arbeit, ihre Sicherheit damit auch, ihre finanzielle Sicherheit. Sie ließen ihre Familien hinter sich. Wir wissen von Petrus, dass er sogar verheiratet war. Also er hatte ja eine Schwiegermutter. Gehen wir auch davon, da gab es auch eine Frau dazu. Sie haben ihre Heimat hinter sich gelassen. Sie warfen ihre bisherige Lebensplanung über den Haufen, ihre Zukunftspläne, ihre Vorstellungen, wie ist denn ihr Fünfjahresplan, wenn es sowas da schon gab. Ihre ganze Situation veränderte sich. Jesus ruft sie wirklich heraus. Ne? Sie sind in ihrem alten Leben und sie werden herausgerufen in etwas komplett Neues. Ich weiß nicht, was das in dir auslöst, dieser Gedanke, wenn du denkst, du wärst da am See gewesen, wärst Fischer gewesen, mit deinem Charakter und da kommt der Jesus und ruft dich heraus. Die einen denken vielleicht, ja, das Abenteuer wartet auf mich, endlich ein bisschen Risiko, ja, wer braucht schon Sicherheit? Manche sind ja so, also ich bin so nicht. Beate lächelt schon, ja, wir nicht. Beate und ich sagen eher, ach nö. Alles verlassen, Veränderung, wer braucht schon Veränderung? Ist doch gut, wie es ist. Natürlich sieht Nachfolge und Jüngerschaft im 21. Jahrhundert ein bisschen anders aus wie zur Zeit Jesu. Die wenigsten von uns verlassen ihren Wohnort, ihren Beruf oder ihre Familie, auch wenn es das gibt. Ne? Also es kommt durchaus vor. Aber trifft auf die wenigsten von uns zu. Aber ein wichtiger Punkt, der trotzdem noch für uns alle gilt, ist folgender. Jesus nachzufolgen bedeutet, ihm ganz nachzufolgen. Mit Haut und Haar und mit allem, was wir sind. Mit allem, was wir haben, mit allem, was wir wollen, mit allem, was wir planen. Einfach wir ganz. Nachfolge funktioniert nicht so, dass du sagst, ja gut, ich gehe halt sonntags in die Gemeinde, das ist meine Nachfolge. Das ist nicht Nachfolge. Nachfolge heißt, Jesus ganz nachzufolgen. In jeder Minute deines Lebens. Und das bedeutet so manches Mal, dass wir vielleicht eine Abzweigung nehmen sollen, die wir aus uns heraus nicht genommen hätten, wo wir da drauf gekommen wären. Dass wir einen Weg einschlagen, den wir uns niemals ausgesucht hätten. Entweder weil er uns zu schwer ist, vielleicht ist er uns auch zu leicht, vielleicht ist er uns einfach zu anstrengend oder zu langweilig, wie auch immer. Es bedeutet, sich dem unterzuordnen, wo Jesus hin will. Ich mag diesen Begriff der Nachfolge, weil das ist so für mich so, Jesus läuft und wir laufen halt hinterher und dann gucken wir mal, wo er abbiegt und wo er stehen bleibt vielleicht auch mal. Und wir folgen seinem Weg. Wir besprechen mit ihm jetzt nicht, nee, also ich habe mir folgendes vor, ich würde gern da vorbei und die Route habe ich mir schon ausgedacht. Das ist nicht Nachfolge. Nachfolge bedeutet, Jesus hinterher zu gehen. Und ganz ehrlich, das hört sich für viele sehr heftig an. Für viele sagen, ja, das ist doch radikal. Ah, ihr Freikirchler, ihr nehmt es immer so ernst. So. Ich habe tatsächlich schon Menschen getroffen, ich habe es, glaube ich, auch schon mal in diesem Rahmen erzählt, die anfingen, an Gott zu glauben, die anfingen zu verstehen, Jesus, okay, Jesus ist wirklich der Sohn Gottes. Ja, er ist für mich am Kreuz gestorben, für meine Schuld. Aber die trotzdem an diesem Punkt nicht weitergingen. Und zwar, weil sie wussten, wenn ich jetzt mich darauf einlasse, dann wird es Konsequenzen haben. Dann werde ich vielleicht manche Sachen nicht mehr so machen können, weil ich weiß, Jesus sieht es anders. Und ganz ehrlich, die sind dann einfach nicht mehr gekommen oder wie auch immer. Also wir hatten trotzdem noch natürlich Kontakt mit ihnen, ne? Das ist ja auch wichtig. Aber die sind den Schritt in die Nachfolge nicht gegangen, obwohl sie schon so viel verstanden haben, weil es war ihnen zu heftig. Es war ihnen zu heftig. Und ich fand es zutiefst traurig, aber ich fand es auch sehr ehrlich. Ich fand es authentisch. Jesus selbst sagte einmal, als er über das Thema Nachfolge spricht, dass derjenige, der einen Turm bauen will, die Kosten überschlagen muss, ob das Geld auch wirklich ausreicht. Und genauso sollte man auch die Kosten der Nachfolge überschlagen. Ist man wirklich bereit, Jesus zu folgen, auch wenn es mich etwas kostet? Wenn ich Dinge vielleicht ändern muss? Wenn es mich meinen Willen kostet, meine Pläne, vielleicht auch manchmal meine Kontakte, die ich habe oder die ich pflege? Meine Zeiteinteilung, meine Prioritätensetzung, meine Zeit, mein Geld, was auch immer. Ne, es ist manchmal, man lässt sich auf Jesus ein und man weiß nicht immer, wo es dann lang geht, wo er denn einen hinführt. Und warum ist es jetzt den Jüngern doch so leicht gefallen? Warum haben sie das trotzdem gemacht? Zum einen haben wir gesehen vorhin, ne, dieses Prinzip von Rabbi und Jünger, dass sie sich geehrt und gesehen gefühlt haben. Und zum anderen bin ich mir sicher, dass es die Person Jesus selbst war, die den entscheidenden Impuls gegeben hat. Es war wichtig, wer sie denn aufforderte, nachzufolgen. Von einer ähnlichen Situation lesen wir auch im Johannesevangelium und das zeigt es noch ein bisschen deutlicher. Und zwar in Johannes 1 wird auch so ein bisschen beschrieben, wie das mit der Berufung funktioniert hat. Da lesen wir, die zwei Jünger gingen Jesus nach. Jesus drehte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Da fragte er, was sucht ihr? Rabbi, wo wohnst du? Entgegneten sie. Rabbi heißt übrigens Lehrer. Kommt mit, erwiderte er, dann werdet ihr es sehen. Hier geht es um zwei Jünger, es ist der Andreas und sehr höchstwahrscheinlich der Johannes selbst, der das geschrieben hat. Und sie sind eigentlich dem Johannes dem Täufer, waren die Jünger von Johannes dem Täufer und haben dann Jesus entdeckt, von dem ja Johannes gesagt hat, dass sie das Lamm Gottes, das ist der Messias. Und sie sind hinterher gelaufen und Jesus fragt sie, was sucht ihr? Denn immer wieder hat Jesus erlebt, dass Menschen etwas bei ihm suchten. Das lesen wir auch immer wieder. Die Menschen suchten Wasser, das nie versiegte. Sie haben Zeichen und Wunder gesucht. Sie wollten einfach teilhaben am Reich Gottes. Aber ihre Antwort kreist nicht um ein Was, sondern um ein Du. Wir wollen wissen, wo du bist. Wo wohnst du? Wir wollen bei dir sein. Wir wollen dich suchen, wir wollen bei dir sein. Es geht nicht darum, dass sie jetzt irgendeiner neuen Auslegung der Tora folgen oder nicht einem ethisch astreinen Konzept, nicht einer neuen Religion, sondern einer Person. Einer Person. Jesus, der ein Gegenüber ist, der einzigartig ist, der voller Liebe ist, der voller Hingabe und Gnade ist, der heilig ist und der es vollkommen wert ist, dass wir ihm nachfolgen. Und ich glaube, dass auch wenn die Jünger lange nicht alles verstanden haben, wer Jesus denn wirklich ist, als sie ihn gesehen haben, haben sie das irgendwie so geschmeckt. Da ist jemand und dem will ich nachfolgen. Nicht seinem Konzept, sondern ihm. Ihm persönlich. Ich glaube, wenn wir das erahnen, wer Jesus ist, dann sind die Kosten nicht das Wesentliche. Weil wir Jesus sehen und weil wir ihm vertrauen, dass er uns gute Wege führt. Und der dritte Teil, Jesus ruft Menschen heraus, ihm nachzufolgen. Als die Jünger ihre Netze hinter sich ließen und Jesus hinterherging, dann waren das ja echt nur die ersten Schritte auf einer sehr, sehr langen Reise. Und wir können in den Evangelien ein bisschen entdecken, was sie so erlebt haben und wo sie diskutiert haben, wo sie viele Sachen nicht verstanden haben. Und auch nachdem Jesus aufgefahren war im Himmel, ging es ja auch noch weiter, ging ihre Nachfolge ja noch weiter, bis sie gestorben sind. Es war ein wichtiger Startpunkt, diese Geschichte, die wir angeschaut haben, ein Wendepunkt ihres Lebens, aber es war tatsächlich nur der Anfang. So, Nachfolge ist nicht ein Schritt, den du tust und dann stehst du halt und wartest, bis der Herr dich holt oder wie auch immer, sondern ist ein lebenslanger Prozess. Das Thema Jüngerschaft, so nennen wir es ja oft, ist tatsächlich nicht nur für Menschen, die gerade erst gläubig geworden sind. So sagen wir das ja, ne? Also, ja, die machen einen Jüngerschaftskurs oder machen ein Jüngerschaftsjahr und danach bist du fertiger Jünger oder wie. So definieren wir das ein bisschen für uns, so die ersten Fragen, gell, wenn es um Taufe geht und alle alteingesessenen Christen, ja, die müssen noch die Grundsätze und so. Das so beschreiben wir manchmal Jüngerschaft, aber Jünger zu sein, dauert ein ganzes Leben lang. Du bist nicht auf einmal komplett ausgebildeter Jünger und dann, was ist man dann? Christ oder? Ich weiß es nicht. Tatsächlich ist Jünger ja auch ein bisschen ein komisches Wort, oder? Vor allem für die deutsche Sprache. Wir sind unser ganzes Leben Jünger, aber werden immer älter. Also, ja, ein bisschen seltsam. Tatsächlich bedeutet das Wort eher sowas wie Schüler, habe ich auch schon gesagt, oder Lehrling. Und zwar ist deine Ausbildung aber nicht nach 3 Jahren vorbei, sondern die wird hier nie fertig sein. Wenn wir alle in dem Prozess dieser Nachfolge sind, und zwar egal, wie lange du schon gläubig bist oder ob du noch ganz in den Anfängen stehst und erst mal rausfinden musst, ist es mit Jesus überhaupt richtig und so, dann gibt es für jeden bildlich gesprochen einen nächsten Schritt. Einen nächsten Schritt. Manchmal sind es neue Schritte, Schritte, die du noch nie gegangen bist. Manchmal sind es auch vielleicht bekannte Dinge, die sich mehr vertiefen oder die sich anwenden auf deine ganz konkrete Situation. Und ich habe euch jetzt für das Ende der Predigt 2 Fragen mitgebracht. Und meine erste Frage, die ihr mitnehmen dürft, was ist dein nächster Schritt in der Nachfolge zu Jesus? Vielleicht denkst du, ja, so ganz konkret, Jesus nachfolgen tue ich eigentlich noch gar nicht. Dann wäre das der erste Schritt, zu sagen, ja, Jesus, ich will dir nachfolgen. Vielleicht hast du auch eine Situation in deinem Leben, wo es dir schwerfällt, Gott zu vertrauen. Einen bestimmten Bereich, wo du merkst, oh Mann, ey, da kämpfe ich immer wieder und da fällt es mir so schwer. Vielleicht ist dein nächster Schritt zu sagen, ich will das konkret im Gebet formulieren, Jesus, ich vertraue dir. Vielleicht ist es das Thema Vergebung, dass du merkst, du musst jemanden vergeben. Vielleicht fordert dich Jesus auf, in bestimmten Bereich dich zu investieren. Vielleicht geht es darum, ein Gespräch mit einer Person zu führen. Ihr merkt, es kann so individuell sein. Vielleicht geht es nur darum, dass du einfach treu in dem weitermachst, wo du gerade bist. Vielleicht solltest du für ein Anliegen regelmäßig beten, was auch immer. Diese Aufforderung, komm, folg mir noch einen Schritt. Noch einen Schritt, geh den Schritt. Und wichtig ist, und das ist mir in der Vorbereitung nochmal echt bewusst geworden durch ein Bild, auch wenn das nur echt ein Minischritt ist und du denkst, ach komm, das lohnt sich doch nicht, den Schritt zu gehen. Das ist doch so klein. Ein kleiner Schritt kann langfristig drastisch den Kurs verändern. Stell dir ein großes Schiff vor, auf dem Ozean, und es verändert nur 1 Grad seine Richtung. Das merkt keiner auf dem Schiff. Das ist kaum spürbar. Und nach 5 Minuten hat sich auch nicht wirklich was geändert. Aber auf lange Hinsicht, auf lange Sicht, kommt das Schiff komplett woanders an. Also wenn der Schritt auch klein ist, man braucht nicht immer, nicht nach jeder Predigt kommt die große Lebensveränderung. Habt ihr vielleicht schon gemerkt. Okay? Aber manchmal ist ein kleiner Schritt, der langfristig gesehen doch eine große Auswirkung hat. Und manchmal merke ich auch in meinem Leben, gehe ich Schritte, die tue ich einfach aus dem Gehorsam, weil ich den Eindruck habe, Gott möchte, dass ich da lang gehe. Und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt großartig meine Richtung. Ich vertraue einfach, weil Jesus mich ruft. So, was ist dein nächster Schritt? Und die zweite Frage, und da hat mich die Peggy draufgebracht bei der Diakonsitzung, passt auf. Wo kannst du anderen helfen, ihren nächsten Schritt zu gehen? In diesen Berufungsgeschichten sehen wir das auch. Wir haben den Jünger Andreas, der ja der Bruder von Petrus war. Und der war der Erste, der Jesus erkannt hat als Messias. Und er hat dann Petrus gesagt, hey, komm Petrus, ich habe den Messias getroffen. Und er schleppt dann seinen Bruder mit zu Jesus und dann folgen beide Jesus nach. Wir können anderen Menschen auch helfen, ihren nächsten Schritt zu gehen. Und das ganz unabhängig davon, wo sie stehen. Die können Jesus schon folgen oder auch nicht, das ist eigentlich komplett wurscht. Wir können Menschen helfen, ihren nächsten Schritt zu gehen. Das kann auch ganz individuell sein. Du kannst sie ermutigen, du kannst hilfsbereit sein und dadurch den Charakter Gottes zeigen. Du kannst für sie beten oder mit ihnen beten und sagen, okay, ich sag einfach mal das erste Mal im Gespräch, hey, soll ich vielleicht für die Situation beten? Und dann haben sie mal das Wort beten gehört. Super. Was auch immer, vielleicht kommt ja ein Ermutigungssatz oder eine Situation, wo du dem anderen helfen kannst. Es kann auch Personen sein, die schon lange Jesus nachfolgen und du denkst, hey, ich merke, die braucht Unterstützung. Wir sind alle gemeinsam unterwegs und das mag ich auch an dem Bild von Nachfolge. Wir können natürlich einzeln Jesus nachfolgen, aber cooler ist, wenn wir als Gemeinschaft Jesus nachfolgen und uns ermutigen, Schritte zu gehen. Ich möchte jetzt euch einen kurzen Moment der Reflexion geben, einen kurzen Moment der Stille, wo ihr diese 2 Schritte für euch reflektieren könnt. Und ich ermutige euch, das konkret in einem Satz zu formulieren. Weil manchmal denkt man so allgemein nach, gell, und dann ist es irgendwie so nichts Griffiges und dann vergisst man es wieder. Also versuch es doch mal in deinen Gedanken zusammen mit Jesus, weil Jesus ist es ja, der ruft, ne? Also nicht ich sag euch jetzt, was eure nächsten Schritte sind, sondern Jesus ist es ja, der ruft. Versucht es mal so konkret wie möglich zu machen, weil dann fällt es auch einem leichter, diesen Schritt wirklich zu gehen, wenn man es konkret gemacht hat. Also ich gebe euch einen kurzen Moment der Stille. Jesus, ich danke dir, dass du auch heute noch rufst und dass wir dir nachfolgen können. Ich danke dir, dass du mit uns Schritt für Schritt auch gehst und dass jeder Schritt, zu dem du uns einlädst, ihn zu gehen, dass er nicht zu schwer für uns ist, sondern dass du uns die Schritte rufst zu tun und zu gehen, die wir auch gehen können, zusammen mit dir, mit deiner Hilfe, mit deiner Kraft. Herr, ich bete, dass du zu unseren Herzen sprichst. Und ich bete, dass wir das festhalten können, was du gesprochen hast. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns erinnerst, wenn wir es vergessen. Bete, dass du immer wieder um unser Herz wirbst und dass du uns hilfst, diese Schritte zu gehen, ganz konkret. Danke, dass wir gemeinsam dir nachfolgen können. Hilf uns, uns gemeinsam zu ermutigen, Schritte zu gehen. Und schenk uns da auch Liebe füreinander, Geduld und Weisheit, alles, was wir brauchen. Danke, dass du uns rufst, dass du uns herausrufst und dass wir dir nachfolgen können. Amen. Ich habe euch was mitgebracht und zwar, ich finde es gut, wenn man es konkret macht, gell? Weil sonst nächsten Sonntag die nächste Predigt und dann wisst ihr schon gar nicht mehr, was hier war. Ja, also geht mir ja genauso übrigens. Ich habe euch so Karten mitgebracht und zwar stehen da diese zwei Fragen nochmal drauf. Ihr seid eingeladen, ich werde sie jetzt sofort, weil manche ja immer gleich rausstürmen, unten auslegen und dann dürft ihr euch sehr gerne so eine Karte mitnehmen und die ausfüllen. Ich sage euch, es ist gut, wenn man es ausschreibt. Manche von euch schreiben auch mit, das ist echt gut, weil man merkt sich das eher und es ist irgendwie griffig. Ne? Also dürft ihr euch gerne mitnehmen.